Und heute wollen wir nachdenken, wie wir diese Ziele erreichen können. Wir haben es betont gestern, dass Jüngerschaft ein Prozess ist, ein Prozess, der beginnt vor der Bekehrung. Viele von uns in evangelistischen Überlegungen haben irgendwie Hilfe bekommen von der sogenannten englischen Skala. Kennt ihr das? Wo man beginnt, man sieht, manche Menschen haben sehr wenig Erkenntnis von Jesus und dann vom Evangelium und dann man führt sie oder Gott durch seinen Heiligen Geist bringt sie zu immer mehr Kenntnis über das Evangelium. Schließlich sie bekehren sich. Ich will behaupten, dass diese Skala weitergeht und dass dieser Prozess der Evangelisation, des Zeugnisgebens, dass dieser Prozess, das mündet in der Bekehrung eines Menschen, weitergehen soll. Hier benutze ich eine Skizze von Leroy Ames. Leroy Ames ist einer der erlesenen Mitarbeiter, der erwählten Mitarbeiter der internationalen Jüngerschaftsbewegung, heißt Navigatoren. Und ich glaube, dass seine Bezeichnungen hier etwas willkürlich ausschauen. Ich meine, er redet von einem Neubekehrten, einem Jünger, einem Arbeiter, einem geistlichen Führer. Natürlich ist es ein Versuch, verschiedene Stadien des Wachstums zunächst und verschiedene Stadien der Mitarbeit in der Gemeinde zu schildern. Trotzdem, dass diese Dinge nicht alle von der Bibel belegbar sind, dass man zuerst Jünger wird und dann Arbeiter und dann vielleicht einmal geistlicher Führer, ist es mir eine Hilfe gewesen, so über das Prozess der Jüngerschaft nachzudenken. Dass wenn der Navigator sagt, Jünger heranbilden, er in erster Linie, in allererster Linie meint, was wir im englischen Bereich Follow-up oder Nacharbeit meint, dann kommt Leiterschaftstraining. Wir stellen hier Etappenziele dar mit diesen kleinen Stricken. Etappenziele, Trainingsziele unterwegs zu Jüngerschaft. Natürlich, eigentlich will ich behaupten, dass das ganze Prozess heißt Jüngerschaft. Aber es ist wirklich hilfreich, einerseits in Zielen nachzudenken. Oder in Zielen, in diesen Kategorien zu denken. Was wollen wir erreicht haben in einer bestimmten Zeit? Wir wollen, dass ein Christ endlich Heilsgewissheit hat, dass diese Frage und manchmal dieser Kampf gelöst ist. Wir wollen, dass er einen gewinnbringenden, regelmäßigen oder eine gewinnbringende, regelmäßige stille Zeit hat. Dass ein junger Christ fruchtbar ist in Evangelisation. Dass er irgendwie eine fruchtbare Form oder ein fruchtbares Mittel des Dienstes findet. Viele Christen scheinen christliche Mulis zu sein. Sie arbeiten, schwitzen, tragen Laster und bringen keine Frucht. Eine Muli kann keinen Nachwuchs haben. Wie kann man, ein junger Christ sollte lernen, irgendwie seine Möglichkeiten auszukaufen, dass er Insider ist unter irgendeiner bestimmten Gruppe von Menschen. Diese Ziele, die wir gestern besprochen haben, können wir auch als Etappenziele sehen auf dem Weg der Jüngerschaft. Natürlich ist es sehr modern, vielleicht, ja, sehr modern in Zielen, in Zielvorstellungen jetzt zu denken. Die Frage bei der Erarbeitung von Zielen ist immer, wo will ich hin, wie komme ich dorthin, wie weiß ich, ob ich dort angekommen bin, die Kontrolle. Ich würde die Frage stellen hier, was braucht ein Neubekehrter, wie kann er das, was er braucht, bekommen und wie kann ich dann wissen, ob er es bekommen hat? Sehr wichtige Frage. Ich glaube, viele Christen und christliche Mitarbeiter arbeiten irgendwie in Luftschlösser. Sie haben hohe Vorstellungen von dem, was sie tun. Sie arbeiten aber nicht zielgerichtet und wissen nicht den Stand der Dinge. Es ist sehr wichtig, dass wir denken an das, was wir in der Bibel finden über das geistige Leben. Auch können wir, ja, Etappenziele unterwegs der Jüngerschaft in Betracht ziehen, die wir auch gestern im letzten Vortrag behandelt haben. Unsere eigenen Vorstellungen anhand der Bibel prüfen und eigene Ziele stecken. Und dann, wenn wir irgendwie wissen, was Gott will, wenn wir wissen, was erreichbar und was realistisch ist, dann sollten wir überlegen, wer sind die Leute in unserer Gemeinde, in welcher Situation stecken wir. Sind wir eine Gemeinde voller Akademiker? Sind wir eher eine Arbeitergemeinde, eine ländliche Gemeinde? Woraus besteht diese Gruppe? Und dann angemessen vorgehen, unsere Ziele zu erreichen. Ein Buch, ich werde nie vergessen, die Einleitung über ein Buch, in einem Buch von Computerprogrammieren, lautete folgende: Think once, think twice, and then think some more. Only after you've thought well, begin to write your program. Denk einmal, denk zweimal, und dann denk drüber hinaus, und nur wenn du ausreichend nachgedacht hast, fang dann an, dein Programm zu schreiben. Ich glaube, wir sollten nachdenken über den Missionsauftrag, den wir gestern angelesen haben. Wir lernen sie alles zu bewahren. Die Pastoralbriefe machen es deutlich, dass das Ziel, das Telos unserer Unterweisung Liebe aus reinem Herzen, ein gutes Gewissen, ungeheuchelter Glaube ist. Die Pastoralbriefe definieren für uns gesunde Lehre. Und gesunde Lehre ist nicht Lehre gemäß den Vätern unserer Brüderbewegung oder Baptistenbewegung oder Methodistenbewegung, dass wir linientreu bleiben. Gesunde Lehre heißt in der Bibel Lebensveränderung. Nicht in erster Linie Wissensvermittlung, so wichtig das sein mag. Wenn man die Briefe allgemein liest, dann sieht man, dass Gottes Ziel in der Heranbildung von Jüngern, Gottes Ziel in der Unterweisung von Christen, anders gesagt, ist Gleichförmigkeit mit dem Prototyp, Jesus Christus. Ich denke an eine Stelle, über die ich gepredigt habe eine Stunde lang. Ich werde das heute Morgen nicht tun. Aber in Thessalonikerbrief 1,3, wie unablässig Paulus eingedenkt war, eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung. Und hier ist ein Bereich, wo ich in Schleudern gekommen bin selbst. Und ich befinde mich seit einige Zeit in Schleudern, überhaupt in meiner eigenen Überlegung über Jüngerschaft und so weiter. Ich habe versucht, das Wilfried zu sagen. Ich habe gehofft, dass er mir meine Verantwortung über Jüngerschaft zu reden entbinden würde, aber er blieb stur. Hier ist etwas, was mich angesichts meiner Zielstrebigkeit verunsichert. Wie misst du Liebe? Wie viel wiegt Hoffnung? Was ist der Wert von einer Nacht im Gebet? Die Tatsache ist, dass Bemühung irgendwie messbar ist. Liebe nicht. Werke irgendwie erfasst werden können mit Statistiken, den Glauben nicht. Ausharren sichtbar ist, Hoffnung nicht. Und scheinbar, all das, was ein Christ sein soll, ist irgendwie in Kernform in diesen drei Kardinaltugenden des Christentums drinnen. Hoffnung zum Beispiel, ausharrende Hoffnung. Wenn es steht 7-2 mit 2 Spielminuten übrig und die Gegner haben 7 und wir haben 2, mit welchem Elan und Ausharren, mit welchem Einsatz spielen wir? Wir sind nur glücklich, wenn es nicht 8:2 am Ende des Spiels steht, oder? Diese Zuversicht auf den Endsieg, dieses Überzeugtsein, dass wir an der richtigen Mannschaft sind, das ist ein wesentlicher Teil des Christentums. Bemühung der Liebe. Jeder, der eine liebevolle Mutter hat, weiß, was Paulus meint, wenn er sagt, Bemühung der Liebe. Und so oft stecken wir als Ausbildner sozusagen Ziele auf den Bereich Bemühung oder Werke, Leistung. Paulus betonte aber diese Werte. Johannes spricht für Jesus, wenn er schreibt, ich sehe eure Werke, aber ich habe etwas gegen euch, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und so, wenn wir denken an diese sachliche, nachvollziehbare Richtziele oder Etappenziele, ist es sehr wichtig, dass wir, und ich rede jetzt im eigenen Herzen, dass wir nicht meinen, dass ein äußerliches Erreichen dieser Leistungsziele Jüngerschaft gleicht. Denn Jüngerschaft gleicht Liebe. Sie werden wissen, sagt Jesus, dass ihr meine Jünger seid, wie? Weil ihr regelmäßig stille Zeit macht. Weil ihr viele Menschen zum Herrn führt. Weil ihr Exegese bis ins Detail mit rhetorischer Struktur und bunte Skizzen betreibt, nein, weil ihr einander liebt. Und wenn Paulus diese Dinge in Ansatz vorhanden sah bei den Thessalonikern, sein Ziel das war, dass sie in diesen Dingen, dass sie noch überreichlicher und überschwänglicher einander lieben. Und wenn sie im Glauben stehen, dass sie noch im Glauben vertieft werden. Und so, ich möchte sagen, dass manche Versuche, Jüngerschaft zu lehren, praktizieren und darzustellen, sind nicht ausreichende Erklärungen. Auch das, was ich sage, ist mit Sicherheit nicht ausreichend. Ich befürchte, dass wir, wenn wir Ziele stecken, wir werden bis dieses Datum Training in Christentum 1 durchmachen. Wir werden in den nächsten 3 Monaten diese Ziele erreichen und wir strengen uns an und wir sollen uns anstrengen. Und dass manche Christen langsam meinen könnten, wenn ich das tue, dann gefalle ich dem Fred. Und er ist mein geistiger Vater und ich würde so gerne das tun, was ihm gefällt. Und er ist ein Vorbild in Christus. Und ich möchte auch so einer werden. Und dass langsam ein Mensch kommt unter einem gewissen Leistungsdruck, der für ihn nicht förderlich ist, langfristig gesehen. Kurzfristig ja, langfristig nicht. Auf der anderen Seite, in meiner Unsicherheit bin ich nicht bereit, Leistung sozusagen oder zielgerichtetes Arbeiten aufzugehen, nicht so schnell. Irgendwie muss zumindest ich, Zeit haben, diese Dinge auf einen Nenner zu bringen. Der Prozess der Befestigung im Glauben wird öfters genannt Nacharbeit. Lass mich meine Definition von Nacharbeit euch vortragen, sehen, ob ihr einverstanden seid. Nacharbeit ist die Begleitung und Betreuung der Neubekehrten mit dem Ziel, ihn mit Gottes Hilfe im Glauben zu befestigen und ihn zu einem christuszentrischen Leben zu verhelfen, unterwegs zur geistigen Reife und Fruchtbarkeit. Wir können geistige Reife nicht produzieren, Fruchtbarkeit auch nicht. Fruchtbarkeit ist das Resultat einer Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Aber wir können ihn fördern in diese Richtung. Persönliche Nacharbeit ist die liebevolle, mütterväterliche Betreuung von geistlichen Kindern. Und ich glaube, dass Nacharbeit durch verschiedene Mittel am besten vorangetrieben wird. Ich rede hier jetzt von umfassender Nacharbeit. Natürlich durchs Gemeindeleben, durch persönliche Nacharbeit, durch die persönliche Betreuung eines jungen Gläubigen, durch persönliches Studium. Wir können die Bibel für diese Leute nicht studieren. Und dann durch einen sogenannten Nacharbeitskreis. Ich möchte über ein paar dieser Dinge reden in unserem ersten Vortrag. Zunächst einmal die Befestigung von jungen Gläubigen durchs Gemeindeleben. Apostelgeschichte 2:42 und folgendes. Die Rede hier ist von Integrierung ins Gemeindeleben. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und Gebete. In dieser Stunde möchte ich über die ersten zwei Begriffe reden. Befestigung durch die Gemeinde. Ich habe euch erzählt von einem jungen Unternehmer, den ich vor ein paar Jahren eigentlich zum Herrn geführt habe. Ich habe mich sehr lange mit ihm beschäftigt und dann ist er schließlich zum Glauben gekommen. Ich schlage mich seit langer Zeit mit ihm herum. Er hat viel zu tun. Wir wollten eine Bibelstunde gründen. Er hat eine aber sehr, sehr emanzipierte Frau. Ihr wisst, was emanzipiert heißt. Emanzipation setzt Sklaverei voraus. Die Leute denken nicht dran, wenn sie den Begriff verwenden. Das sagen wir eine feministische Frau. Und sie hat ihren großen Beruf und sie achtet darauf, dass er nicht zu viel Zeit, dass er auch seinen Teil bei den Kindern tut, damit die Frau Architektin auch ihr Lebensziele verwirklichen kann. Sie hatte etwas dagegen, wenn wir häufig uns treffen. Die Fortschritte waren langsam, es war mühsam, er kam voran, aber irgendwie im Schneckentempo. Und dann bekehrten zwei Leute von etwa der gleichen Berufsgruppe im Nachbardorf. Und ich habe die drei zusammengebracht. Wir haben begonnen, eine Arbeit zu planen in der Gegend. Und ich habe erlebt, wie er in einer Stunde mit seinen Kollegen, mit seinesgleichen, in seiner Perspektive, in der Vorstellung, dass er vom Herrn gebraucht werden könnte, weitergekommen ist in einer Stunde als bei mir in einem ganzen Jahr. Ja, wieso? Denn Gemeinschaft und einfach diese Vorstellung, wir gehören zusammen, das kann kaum mit zwei Personen verwirklicht werden. Und Gottes Hauptinstrument für die Befestigung seiner Kinder ist die Gemeinde. Jetzt blüht er auf. Wichtig, Gemeindeleben soll kinderfreundlich gestaltet werden. Ihr wisst, was eine kinderfreundliche Wohnung ist. Für mich war es immer ein Schreck, wenn wir irgendjemand besuchen, der so viel schönes, teures Zeug angesammelt hat im Laufe der Jahre, all diese Falle und Fallstricke für Kinder aus Porzellan und Kristall und so weiter. Unsere Gemeindestunde soll kinderfreundlich sein. Ich meine ja nicht, verstehe mich nicht falsch, dass wir verniedlichen die wichtigste Stunde der Woche durch Happy Birthday singen und solche Blödsinn. Wir kommen zusammen, um Gott zu begegnen. Nicht, um irgendwie einen kleinen Club zu haben mit bunten Vormittag. Aber kinderfreundlich heißt Lehre, die verstanden werden kann, umgesetzt werden kann in der Praxis. Eine warme, einladende Atmosphäre. Nicht steif. Ich meine, ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo ich in einer etwas älteren Gemeinde hier in Deutschland war, und ich sitze in der Stunde, und die kommen 10 Minuten froh. In Österreich sind wir froh, wenn wir pünktlich da sind, eher wie hier auf der Konferenz. Aber die sind alle 10 Minuten früher da, die sitzen da, ich sage, guten Tag, aber in einer Stimme, die Leute nur zwei Reihen weiter hören kann, zu den Leuten in der Umgebung, sitzt du dich nieder, da bist du halt, angeklebt an dein Sessel. Und wartest 10 Minuten, ich bin eingeschlafen. Es war so ruhig, ja. Ich bin froh, dass ich nicht geschnarcht habe. Und auf einmal, 47, wow! Ich habe gemeint, oh. Ich war nur froh, dass ich keinen Babychrist mitgebracht habe. Dieser Ort ist nicht kinderfreundlich, der ist weltfremd. Die Atmosphäre, wir lernen von Nikos Hütte, Wärme und Nahrung. Kaffee und Kuchen in einer Pause wären auch ratsam, ein Mittel der Gemeinschaft. Die Zielsetzung unserer Bibelkreise sind folgendermaßen. Wir haben früher, weißt du, diese junge Brüder, die ähnlich die Möglichkeit haben, einen Hauskreis zu leiten, sie wollen die nächste theologische Generation sein. Sie sind die Theologen. Und sie, ich habe wenig Geduld für Logan, Sofen und Toren eigentlich. Und weißt du, Theologen, Philosophen, Doktoren und ja. Aber weißt du, besonders wenig Geduld für die Möchtegerns. Oh. Und die lehren endlos. Und wir haben wirklich verzweifelt versucht, sowas zu korrigieren. Ein Hauskreis ist dazu da, dass Menschen in einer kleinen Struktur einander finden können, austauschen können und mehr und Gebetsanliegen weitergeben können, die nicht nur die kranke Tante Mathilde betreffen und meine evangelistischen Kontakte, sondern mich. Ein Hauskreis ist ein Ort, wo wir lesen die Heilige Schrift in einer Atmosphäre, wo wir auch eine Frage stellen können oder sogar einen Versuch machen können, eine Frage zu beantworten, ohne dass jemand uns auf den Deckel haut. Und so, auch diese Atmosphäre sollte in der Gemeinde sein, dass das kleine Murmel in die Kaffeekanne springen kann, ohne dass er gleich ausgeschlossen wird. Dann die Befestigung durch die Lehre. Zweitens. Am Ende des 20. Jahrhunderts sind wir passive Zuhörer geworden. So viele Medien sind da zur Verfügung und man braucht nur außerhalb eines Hauses zu stehen, wo das Blaulicht brennt drinnen im Wohnzimmer und schauen, wie oft die Szenen wechseln. Das siehst du nicht vor dem Fernsehen, das siehst du außerhalb des Hauses, wenn die Vorhang zu sind. Und wie kurz unsere Aufmerksamkeit ist. In Missionarspräsentationen in Amerika, ich gehe nach Amerika jetzt, ich mache keine Präsentationen. Wisst ihr warum? Du musst irgendwie so eine super Video Multimedia Dings, das nicht länger ist als 20 Minuten produzieren, um irgendwie Schritt zu halten mit den Erwartungen der Gläubigen. Ich komme hin, ich kann dich fesseln für 3/4 Stunde mit der Bibel. Aber nicht mit einem Videoprojektor. Aber du musst ein relativ guter Redner sein, dass die Leute sitzen 45 Minuten heutzutage. Und dann, warte mal 15 Minuten später, nach dem inhaltsreichen Predigt, du hast 15 Stunden geschwitzt und dann du fragst die Hörer in einer Umfrage, wenn du Mut hast, was sie davon verstanden haben. Worum ging es heute Morgen? Die Hauptpunkte der Gliederung, das wissen sie nicht. Persönliche Anwendung, was ist das? Die Leute erinnern sich bloß an die Witze und Geschichten. Wieso? Wir sind passiv. Und wir müssen lernen in unserer Aufgabe als Heranbilder von Jünger, dass gesagt ist noch nicht gehört. Dass gehört noch nicht verstanden ist. Verstanden noch nicht einverstanden. Einverstanden noch nicht angewandt und sogar angewandt noch nicht beibehalten. Und unsere Aufgabe ist, sie zu lehren, alles zu bewahren. Daher gilt es, Mittel und Wege zu finden oder erfinden, damit aktives Lernen stattfindet und die Anwendung der Heiligen Schrift gefördert wird. Wir benutzen Training im Christentum in Salzburger Land als ein Mittel. Weil wir hier ein Kursreihe haben, die aufgrund sorgfältiger Planung geschrieben wurde. Beachte, die Ziele, die ich gestern erwähnt habe, werden vielleicht durch Kurs 1 nicht alle erreicht, aber sie sind alle in Kurs 1 ausführlich behandelt. Sieh, ich bin gestern davon ausgegangen mit euch, was ich als ein bisschen erfahrener Heranbilder von Jünger erwarte von einer positiven Entwicklung bei einem Jünger im ersten Lebensjahr. Ich ging vom Ziel aus und dann entdecke nachher, dass es genau das Ziel, das Jean in Kurs 0, Kurs 1 angepeilt hat. Wir arbeiteten lang in meiner Heimatgemeinde an diese Kurse, bevor sie ihn in gültige Form rausgebracht haben. Sie sind in Etappen aufgebaut, einfachere Grundlagen in Kurs 0, anspruchsvollere in Kurs 3 und dann wirklich herausfordernde in Kurs 4. Der Teilnehmer hat den Eindruck, wenn er eine Kursunterlage hat, diese Sorte, dass er Fortschritte macht. Er hat Kurs 0 letztes Jahr gemacht, jetzt macht er Kurs 1. Lehre in Praxis ist eng miteinander hier verquickt. Es ist lebensbezogen. Die Lektionen sind aufgebaut, dass leichtere Beobachtungsfragen am Anfang der Lektion geschrieben sind, schwierigere Anwendungsfragen am Ende. Dieser Kurs ist es nicht vollkommen. Gestern Abend ein Freund von mir hat den Kurs kritisiert, dass er zu kompliziert ist. Ich bin bereit, das zu anzuerkennen. Ich glaube, dass zu viele Bibelstellen vorhanden sind. Was Jeans Anliegen war, ist, was er nennt, Volkstheologie. Dass der Normalverbraucher draußen, der einen sorgfältigen Überblick der christlichen Lehre und auch von Charakter und geistlichen Leben und Leben in der Gemeinde und etwas über Dienst erfährt. Dass er auch die ganze biblische Grundlagen zur Verfügung hat. Wenn Bibelstudium aber oder die Lehre des Christus, das ist die herrlichste Lektion im ganzen Kurses und ein Meisterstück. Wenn aber die Lehre des Christus umfasst 4 gedruckte Seiten, dann gibt es viele Bibelverse. Es ist ein Nachteil. Ich meine, dass dieser Kurs gut ist für Schulungszwecke. Aber ich habe gestern gesagt, das ist super. Normalbenzin wäre Schritte in die Nachfolge. Wie geht ein Trainingskurs vor sich? Zunächst einmal haben wir Hausaufgaben. Ich hoffe, dass du Russisch kannst, dann verstehst du das besser. Zunächst einmal Hausaufgabe. Das wird schriftlich gemacht. In wirkliche Schulungskurse, wo wir das in Kursformat machen, dann sammeln wir die Hausaufgaben auch. Und sie werden kontrolliert. Dann findet eine Gesprächsgruppe statt mit einem Gesprächsleiter, dessen Aufgabe es nicht ist, die Fragen von dem Kurs der Reihe nach zu behandeln, sondern selbstständig zu denken und andere Fragen zu stellen, die Diskussion anregen über die Hauptaussagen des Kurses. Vorher werden die Diskussionsleiter sich getroffen haben mit dem, der an dem Tag die Aufgabe hat, einen Vortrag über das Gleiche zu halten. Sie werden abstimmen, welche Schwerpunkte sie behandeln in der Diskussion, welche Schwerpunkte in dem Vortrag. Im Vortrag nehmen wir an, wir machen eine Lektion Versuchung überwinden, Nummer 7 von Training in Christentum 1. Hier würde man vielleicht Schlüsselstellen wie 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 behandeln. Ihr kennt den Vers, oder? Oder vielleicht Überlegungen aus 1. Buch Mose Kapitel 3, Sündenfall, oder Achans Sünde, oder irgendwas. Aber hier werden wir reden über den Inhalt des Kurses, aber ohne eine langweilige Wiederholung zu machen. Der Redner steht auf und vielleicht redet er in Versuchung überwinden. Was wäre ein gutes Beispiel? Was? Ja, vielleicht predigt der Jakobus Kapitel 1 und legt das eher aus. Für ein Beispiel, okay? Wir sollen zusammenarbeiten. Dann werden die Kursunterlagen gesammelt. Und das heißt übrigens auf Russisch sehr gut. Barmherzig korrigiert. Ich habe eine Frage gehabt in einem Kurs. Egal was die Frage war, war sie froh, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Und ich schrieb immer sehr gut. Dann habe ich sie besucht und ihr geholfen, irgendwie einzugehen auf die Frage. Ist nicht viel besser geworden, aber sie war dann sehr froh, dass Jesus für ihre Sünde gestorben ist. Naja, Kurse sind nicht jedermanns Sache, okay? Beachte das hier. Kurse sind nicht jedermanns Sache. Dann ist es gut und sehr wichtig, irgendwie in Verbindung zu bleiben mit den Kursteilnehmern. Wie wir das machen, wir machen das, wo wir kombinieren die Kurse mit einer gewissen Hirtenverantwortung für die Leute. Unsere Kursleiter haben die Aufgabe, im Laufe der 13 Wochen oder 26 Wochen, ob man sich wöchentlich oder 14-tägig trifft, ist auch eine Überlegung. Während der Zeit besuchen sie jeden Kursteilnehmer in ihrer kleinen Diskussionsgruppe zweimal. Und zunächst einmal versuchen sie ihnen zu helfen, ja, wie kommst du zurecht mit dem Kurs, hast du Freude, hast du Fragen, auch durch die Unterlagen. Stellt euch vor, wo der Kurs mich herausfordert, persönlich Stellung zu nehmen zu dieser Sache. Herrschaft Jesu Christi zum Beispiel. Was lernen wir da? Ich überfliege die erste Frage, die sind eh langweilig. Aber dann, wir reden über verschiedene Lebensbereiche, Sexualität, Reden, Arbeitsmoral, Familienverhältnisse. Wie würden Sie auf einen Menschen reagieren, der von sich behauptet, Christ zu sein, in dessen Leben aber kein Anzeichen sichtbar, dass es sich tatsächlich der Herrschaft Jesu Christi unterworfen hat? Eine gute Frage. Offenbarung 3,20 spricht davon, dass Jesus Christus vor der Herzenstür steht und anklopft. Was ist der erste Schritt, damit Jesus Herr in Ihrem Leben wird? Welche Zimmer in Ihrem Haus müssen Sie räumen, dass Christus ganz konkret einziehen kann? Warum? Was wollen Sie ganz praktisch dazu unternehmen? So, wenn wir wöchentlich zumindest ähnliche Fragen lesen, dann haben wir gewisse Vorkenntnis der Leute, die wir besuchen. Und wir können dem Besuch ihnen tatsächlich helfen. Der Kurs an sich wäre nicht so großartig, wenn er nicht mit einer gewissen Hirtenverantwortung verbunden wäre. In jedem Kurs ist zumindest jede Gruppe ist zumindest ein Gesprächsleiter und dann auch ein Assistent, der lernt, wie man Gespräche leitet. Vielleicht kommt er einige Mal dran und wird irgendwie auch geholfen vom Kursleiter. Es gibt auch eine Assistentin in jedem Kurs und ihre Aufgabe ist es auch, die persönliche Betreuung der weiblichen Teilnehmer am Kurs zu tun. Sie korrigiert die Hausaufgaben für die Frauen in der Gruppe und sie besucht sie auch. Wir finden hier eine hervorragende Möglichkeit für Frauen zu dienen, in einer Atmosphäre, wo unseres Erachtens es nicht angebracht wäre, dass eine Frau hier Männer belehrt, laut Timotheusbrief. Aber wir haben Frauen in der Verantwortung, in der Betreuung von Frauen und auch in der Belehrung, denn in ihrer Korrektur der Hausaufgaben und ihrer Besprechung nachher können sie den Schwestern helfen. So geht das ungefähr. Wenn ihr mehr wissen wollt, Wolfgang Bühne kann euch ein kostenloses Exemplar vom Trainingsheft, was eine sorgfältige Einführung ist, wenn etwas kompliziert, gleich ist es etwas kompliziert, von dieser Kurse. Es zeigt, wie man das Ganze organisieren kann. Ha? Ist am Büchertisch. Sehr gut. Okay. Sure. Ja, wo waren wir? Ein weiteres Problem. In Thessalonik, wo Paulus schreibt über das Heranbilden von Babychristen, das war wirklich eine Gemeinde mit lauter Babychristen. Wir haben mit Gläubigen zu tun, die in jedem Wachstumsstadium zu finden sind. In Ponga, als ich gekommen bin, die erste Gemeinde, war es so, dass alle ungefähr auf dem gleichen Wissensstand waren. Und so, wir haben Training in Christentum eingebaut in unser Gemeindeprogramm. Als ich kam, Walter hat einfach aus seiner Bibel lesen oder Unterlagen, die er irgendwo gekriegt hat, oder eine Predigt, die er irgendwo gehört hat, oder ein christliches Buch, das er gerade liest, Ideen bekommen für Predigten. Und wenn ein Ungläubiger erschienen wäre in der Sonntagsversammlung, hätte er alles rumgeschmissen und wiederum das Evangelium gepredigt. Die Pongauer haben zumindest 50 Mal eine Geschichte gehört, wo einer am Glockenturm oben gearbeitet hat im Mittelalter und ist gefallen, der arbeitet vom Glockenturm und gefallen auf einen Lahm und es hat sein Leben gerettet. Also jedes Mal, wo Ungläubige in der Gemeinde waren, das Lahm musste sich wieder daher halten, gell? Und so war es. Aber Entschuldigung, wenn du so viel Arbeit hast, wie Walter hatte, und deine Gabe eher auf diese evangelistische Schiene ist, dann so arbeitest du. Und es war Zeit, als wir kamen, höchste Zeit für systematische Unterweisung. Was wir taten, wir haben begonnen mit Training Null damals. Oder Training 1 haben wir begonnen. Dann haben wir zum ersten Mal, hat die Gemeinde erlebt, wie man einen Brief auslegt. Ich habe den im Alleingang einen Fässerbrief ausgelegt und Studienunterlagen geschrieben, die dann als Gesprächsbasis in den Bibelkreisen verwendet wurden. Dann haben wir Themen gemacht, einige Themen, die wichtig waren. Dann Grundausbildung, okay, gut, das ist eigentlich Training 0, das ist Training 1. 13 Lektionen durch, Hausaufgaben, Gespräche in den Bibelkreisen, am Sonntag haben wir das gepredigt. Dann Titus, Themen, Training 2, Themen, Römerbrief, 28 Lektionen mit schriftlichen Unterlagen, Bibelgespräch nach diesem Muster. Alles war in diesem Format. Unterlagen, Gespräch, am Sonntag wurde es gepredigt. Ebenfalls Galaterbrief, ein Überblick über 1. Korintherbrief, Hebräerbrief, mit Arbeitsbuch, Training 3, Lukas Evangelium, anderer Kurs, den wir geschrieben haben, Christus und die Gemeinde, Johannes Evangelium, und das war liegt Jahre zurück. Das waren die ersten 5 Jahre meiner Arbeit in Ponca. Beachte hier, wie viel Abwechslung ist. Abwechslung ist sehr wichtig in einem Gemeindeprogramm. Egal was du tust, wenn du es lang genug tust, wird es langweilig. Ich fand es so traurig, dass dieser Kerl gestern an diese Video, dass es so getan hat. Denn nach etwa 2 Minuten wäre das wirklich eine Qual. Und alles, was man so monoton tut, wird zu einer Qual. Abwechslung, einerseits systematische Unterweisung, themenmäßig, andererseits die Bibel ist nicht geschrieben in Themen, die Bibel ist geschrieben in Büchern. So, biblische Bücher. Jetzt sieht es zum Beispiel in Salzburg ganz anders aus. In Salzburg haben wir manche Gläubige, die schon unterwegs sind 10 Jahre, die Mitarbeiter zum Teil länger. Andere bekehren sich gerade. Wie machen wir das? Wir machen, was wir nennen, christliche Wahlfächer, einmal im Jahr. Einmal im Jahr, die Bibelstunden werden umdisponiert. Man kann wählen zwischen Überblick über das Neue Testament, Überblick über das Alte Testament, eher Kurse für Mitarbeiter, Evangelisation und Jüngerschaft. All die Trainingkurse werden angeboten, manchmal ein Kurs über Bibelstudienmethodik, diese Dinge. Und die Leute können über die Jahre vorankommen, auch Gemeindeglieder können vorankommen. Der Vorteil von Training in Christentum oder ein ähnlicher Kurs ist folgendes. Hesselgrave stellt fest in seinem Werk, dass wenn eine Gruppe schnell wachsen will, muss es einen Katechismus haben. Es gibt kaum schnell wachsende Gemeinden oder Bewegungen ohne Katechismus. Die schnell wachsende Sekten auch unter Islam und Buddhisten, sie haben alle einen Katechismus. Das heißt, ihr Glaube irgendwie reduziert in verstehbare Einheiten. Die Navigators haben Hilfe für die Jüngerschaft C3 hochgeschrieben. Das heißt, Campus Crusade for Christ hat transferable concepts. Wir werden ein lebenslang unterwegs sein. Aber am Anfang brauchen wir viel Information und schnell. Könnt ihr euch an Thessalonicher Brief erinnern, wie frustriert Paulus war, dass er nicht schnell genug die notwendige Information an die Thessalonicher weitergeben konnte? Und in Bezug auf die Wiederkunft Christi. Viele Menschen meinen, Wiederkunft Christi, das ist ein Wahlfach. Wir wollen mit richtigen Lehrer hier beginnen in der Gemeinde. Paulus war frustriert, weil er noch nicht fertig war mit seiner kurzen Umriss von der Eschatologie. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man den ganzen biblischen Befund an gewisse Schlüsselthemen zusammenbringt, ziemlich dicht zusammenbringt, dass die Leute am Anfang ihres Christenlebens zumindest eine Schau bekommen. Und dann, dass sie induktiv den Rest ihres Lebens diese Dinge überprüfen. Natürlich, es gibt wahrscheinlich Ideologen unter uns, die sagen, wir sollten induktiv beginnen und unsere eigene Theologie bauen, aber das ist weltfremd. Wir reden von Normalverbraucher. Wir müssen user-friendly Jüngerschaft hier betreiben. Kannst nicht jemand sich bekehren lassen und ihm ein Nestle Ireland Neue Testament geben, okay? Dass er Griechisch lernt und dann überlegt, welche rhetorische Strukturen in den letzten Kapiteln von Hesekiel zu finden sind. Gib ihm auch nicht zu Weihnachten ein 10-bändiges Kommentar über Hesekiel. Muss beginnen mit etwas einfach, weil stille Zeit, wo ist das in der Bibel? Ich kann ewig lesen in Johannes Evangelium und finde keine stille Zeit. Ich muss das irgendwie am Anfang kriegen. Okay? Gut, wo sind wir jetzt? In unserem Gemeindeprogramm sieht es so aus, dass wir versuchen, systematisch zu arbeiten. Wir sind jetzt in der Apostelgeschichte in Salzburg. Wir werden da weilen, 6 Monate lang. Das heißt, für 6 Monate in fast allen Bibelstudiumgruppen in den Hauskreisen läuft Apostelgeschichte mit schriftlichen Unterlagen. Das ist freiwillig. Trainingskurse sind nicht freiwillig. Das sollte ich sagen. Magst du einen Trainingskurs, musst du 100% der Hausaufgaben abliefern und darfst nur 2-mal fehlen, sonst fliegst. Wieso? Weil wir erachten, wenn du so arbeitest, überleg mal, wenn du so arbeitest, kannst du das nicht tun. Du kannst nicht fordern von jedem Gemeindeglied, dass er Hausaufgaben macht. Aber wenn es kommt zu Wahlfächer, dann kann der Gemeindeglied überlegen, okay, letztes Mal, wo wir das taten, habe ich am Sonntag, damit alle Brüder mehr Zeit hatten für ihre Kurse, habe ich Bergpredigt ausgelegt, okay? Und während die Kursteilnehmer ihre Kurse, ihre Hausaufgaben wirklich sorgfältig gemacht haben, war eine Gruppe in unserer Gemeinde, eine nicht kleine Gruppe, die es vorgezogen hat, zu Bibelstunden zu gehen über die Bergpredigt. Und sie konnten sich vorbereiten, aber es war nicht Pflicht. So, wir tun kein Glied der Gemeinde unter einem Druck, er muss Hausaufgaben machen, aber wenn er wählt, einen Kurs zu machen, dann muss er Hausaufgaben machen. Wir wollen keinen Leistungsdruck hier. Und was wir erfahren, ist, dass die Leute begeistert sind. Sie sagen, ja, jetzt ist wieder Zeit, jetzt reiße ich mich zusammen, jetzt machen wir einen Kurs und dann gescheit. Weil im Gemeindeprogramm, weil die Gemeinde verschiedene Bedürfnisse hat, war es eine Überlegung damals, immer wieder Themen einzuschieben, die einfach aktuell waren für uns in der Zeit. Jetzt machen wir die Kurse weniger am Sonntag, denn die Gemeinden sind etwa mehr etabliert. Aber die Man erlebt, überleg mal, 6 Monate lang Apostelgeschichte. Was, wenn der Heilige Geist etwas sagen will, was nicht in der Apostelgeschichte ist? Wir haben deswegen einmal im Monat, was wir die offene Zusammenkunft nennen, und an diesem Tag ist keine Predigt geplant. Und ein Bruder oder mehrere Brüder kommen zum Zug und predigen, entweder kurz predigten oder eine ganze Stunde oder eine ganze Dreiviertelstunde von irgendeinem Bibeltext oder teilen mit, was am Herzen ist. Wir glauben, dass auch in der Gemeinde heute ein Platz sein soll für prophetischer Dienst. Ich meine nicht diese Kasperl, der da gestern geredet hat über die persönliche Angelegenheit von den anwesenden Leuten. Ich rede davon, dass Brüder wirklich vor dem Herrn sehen, was will Gott der Gemeinde heute sagen. Trapezieren durch ein gesetzliches Verständnis von Christentum oder eine liberale, weißt du, take it easy, Ruhe in Zion Christentum, wo, weißt du, das wunderbare Laodicea misst. Und man tendiert zwischen den beiden. Und ich möchte in etwa 5 Vorträgen, ich möchte irgendwie eine gerade Furche schneiden durchs Wort Gottes, um einige blöde Gedanken auszutreiben aus unserer Geschwisterköpfe. Was werde ich tun? Ich werde ein Plädoyer machen, dass wir irgendwo vielleicht in Kapitel 9 der Postgeschichte unterbrechen und sie lassen Fred los auf die arme Geschwister. Gut. Es soll Flexibilität sein. In dem Moment, wo wir beginnen zu stolpern über unsere Handhabung, wo wir nicht flexibel sind, wo der Herr irgendwie gebändigt ist von unseren Abmachungen, ich finde das nicht gut. Grundsätzlich Systematik, meine ich, auch fortlaufend, ich glaube, die biblischen Bücher sind mit vom Heiligen Geist inspiriert in einem gewissen Aufbau geschrieben, aber lieber ein bisschen Flexibilität. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche, ich hätte das besser machen können. Ich habe keine Zeit zu reden über den Jüngerschaftskreis. Das ist unheimlich wichtig, aber ihr habt das schriftlich. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich sage aber vielleicht doch 2 Sätze dazu. Beim Jüngerschaftskreis, das wird der erste Kurs, den viele Babychristen machen. Gell? Da strengen wir uns an wie in keinem anderen Kurs, das absolut beste Qualität hat. Und wir lügen sie an. Wir geben ihnen den Eindruck, dass es normal ist, dass Christen Hausaufgaben machen. Und manche glauben das eine Zeit lang. Und das ist eine große Hilfe.